das hör ich an, das
hör ich an,
so seh ich's nicht,
so seh ich's nicht.
Hast du's mal so gesehen, bringen wir ins Dunkel bisschen Licht.
Wir wollen reden
und diskutieren. Also hört uns jetzt zu und genießt, wie unsere Meinungen kollidieren.
Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Tod und Suizid. Wenn das für dich ein Problem ist oder du dich damit nicht gut fühlst, dann höre diese Folge nicht oder nicht allein.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur mittlerweile 11. Folge des Podcasts Das höre ich anders. Ich bin Veronika und widme mich heute dem Thema Sterbehilfe. Und dies seit etwa 2 Jahren in Deutschland nicht mehr verboten. Das Thema ist sehr persönlich und emotional aufgeladen und deshalb viel diskutiert. Aber ich stelle mich heute dem nicht alleine, sondern ich habe mir jemanden gesucht, der sich damit sehr gut auskennt. Zu Gast ist bei mir jetzt Dr. Florian Willett. Er ist Pressesprecher des Vereins Dignitas Deutschland. Und der Verein unterstützt seine Mitglieder darin, deren Rechte auf freie Selbstbestimmung im Krankenhaus, beim Arzt und in der Pflege durchsetzen zu können. Hallo Herr Willett, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Frau Reinhold, ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht erstmal eines klären. Wenn man, wie wir beide, jetzt über Sterbehilfe spricht, meint man damit ja meist den sogenannten assistierten Suizid. Und daneben gibt es aber ja noch 3 weitere Formen von Sterbehilfe, wie die aktive, die passive und die indirekte Sterbehilfe. Wo liegt denn da überhaupt eigentlich der Unterschied?
Ja, es gibt da so Begriffe wie indirekte Sterbehilfe oder passive Sterbehilfe oder eben Tötung auf Verlangen. Das betrifft Dinge wie das Abschalten von lebenserhaltenden Maschinen beispielsweise typischerweise oder das Absetzen von lebenserhaltenden Medikamenten im Krankenhaus auf Wunsch eben des Patienten oder betrifft eben Sterbefasten oder es letztlich die Tötung auf Verlangen betrifft tatsächlich eine aktive Handlung durch in aller Regel eben einen Arzt. So ist es im Ausland, dort, wo es aktive Sterbehilfe tatsächlich in der Praxis gibt. Dann haben wir keinen Suizid mehr und das, was wir in Deutschland leisten, ist also ausschließlich Suizidhilfe. Aktive Sterbehilfe ist nach § 216 Strafgesetzbuch weiterhin verboten.
Welche Einstellung zur Sterbehilfe hat Ihr Verein Dignitas Deutschland denn?
Das ist ja das, was wir unentwegt machen. Also die wichtigste Säule des Vereins ist an und für sich die Rechtsfortentwicklung. Das heißt, immer dann, wenn die Rechtslage eher illiberal ist, dann versuchen wir natürlich eine liberalere Rechtslage zu erstreiten. Die zweite Säule ist die Suizidversuchsprävention. Das ist zu unterscheiden von der Suizidprävention. Es ist nicht unser vordringliches Ziel, Menschen vom Suizid in irgendeiner Form abzuhalten, sondern wichtig ist uns, dass Menschen nichts Riskantes, nichts Gefährliches tun, keine anderen gefährden, also Sprichwort Schienensuizide, Mitnahmesuizide etc., solche Dinge. So, die dritte Säule ist aber tatsächlich eben das direkte Leisten von Hilfe, das heißt tatsächlich eben Freitodbegleitungen, weil also mit dem rein theoretischen Recht, mit dem Menschenrecht, kann man Menschen auch nicht alleine lassen, wenn sie eben gerade in einer Situation sind, in der sie Hilfe brauchen und auch auf Hilfe angewiesen sind.
Sie haben jetzt gerade die Freitodbegleitung angesprochen. Welche Menschen nehmen die denn in Anspruch?
Also die allermeisten unserer Mitglieder, die bei uns die Freitodbegleitung in Anspruch nehmen, sind wirklich schwer krank. Es sind Menschen, die eben ihre Lebensperspektive entsprechend so einschätzen, dass sie frühzeitiges, selbstbestimmtes Ausscheiden aus dem Leben in einem gewissen Gesundheitszustand, eben in einem Zustand, den man nicht mehr als würdevoll erlebt, eben vorziehen. Die allermeisten haben Schmerzen, denen sie in der Palliativmedizin eben keine Abhilfe finden. Viele sind auch terminalkrank und würden auch wirklich in eine Lebensphase eintreten, die sie wirklich so nicht mehr erleben wollen am Lebensende.
Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück auf den 26. Februar 2020. Also wie Sie gesagt haben, vor knapp 2 Jahren, da hat das Bundesverfassungsgericht quasi das Recht auf selbstbestimmtes Leben ja festgelegt. Nein, das hat das selbstbestimmtes Sterben, genau. Was hat sich denn damit für die Sterbewilligen geändert?
Also das sind immer so Kleinigkeiten, aber wir sind manchmal ein bisschen haarspalterisch, was so das Wording angeht. Also suizidwillig zu sein, das kann man so verstehen, als wäre jemand bereit zuzustimmen, falls ihm jemand vorschlägt, beende doch dein Leben. Ja? Deswegen sagen wir lieber Suizidgewilltheit. Ja? Also das drückt für uns mehr tatsächlich aus, dass es hier um einen Entschluss handelt, der selbstbestimmt getroffen ist. Ja, also als 2015 das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidhilfe in Deutschland kam, weite Teile der Arbeit des Vereines kamen tatsächlich zum Erliegen. Also man hat auch tatsächlich die Menschen, die angerufen haben, noch nicht mal mehr wirklich beraten, weil man eben nicht wusste, ob man sich vielleicht irgendwie mittelbar in irgendeiner Art und Weise, ob das eben schon eine Hilfe ist. Wenn Sie noch keinen Präzedenzfall hatten, nachdem es so einen neuen Strafrechtsparagraf gibt, dann wissen Sie eben auch nicht, wie Richter das entsprechende Verhalten auslegen. Ist das dann schon hier oder da schon eine Hilfe oder noch nicht?
Ja, dass man in die Schweiz quasi fährt, das sieht man ja auch oft in Filmen, liest man viel in Büchern, war ja quasi so das, was man so gesagt hat, ja, wenn ich das möchte, dann muss ich dazu in die Schweiz. Aber nur weil es in Deutschland nicht erlaubt war, heißt es doch nicht gleich, dass es hier nicht auch passiert ist, oder?
Na, also so naiv sind wir auch nicht. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Arzt, der nicht alles verraten wird, ne, was er mit seinen Patienten natürlich gemacht hat. Es ist ja auch, das wird ja auch kritisiert, dass gerade im Zusammenhang mit aktiver Sterbehilfe die Grenzen sind fließend. Ja, also wenn jetzt ein Arzt eben einem leidenden Patienten ein sehr starkes Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel eben verschreibt, ja, dann wissen Sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr unbedingt, ob das Versterben, ob das dann wirklich ein sogenanntes natürliches Versterben war oder ob es nicht dann doch eben auch mit den Medikamenten zusammenhing.
Wie sieht das dann jetzt konkret aus? Dürfte ich als junge, gesunde Frau zu einem Arzt gehen und sagen, ich möchte jetzt von meinem Recht auf selbstbestimmtes Sterben Gebrauch machen und ich möchte jetzt mein Leben beenden?
Sie können, müssen gar nicht zu einem Arzt gehen, Sie können das jederzeit sagen, Sie müssen es auch gar niemandem sagen, Sie können es einfach natürlich machen. Jeder darf Ihnen helfen. Sie brauchen natürlich das Medikament. Also ohne das geeignete Medikament haben wir ja genau die Situation, dass Sie würden dann eben einen ganz gefährlichen Eigenversuch unternehmen, ja, mit riskanteren Methoden und Sie würden möglicherweise andere Menschen gefährden oder Ihr Versterben wäre eben tatsächlich im schlimmsten Fall qualvoll. Ja. Das heißt, Sie würden natürlich das geeignetste Medikament haben wollen und das wird in Deutschland nach wie vor nur von Ärzten rezeptiert. Ja, beziehungsweise es ist dazu zu sagen, dass im Ausland üblicherweise, also man kann es auch sagen inzwischen, weil es wirklich bekannt ist, Natriumpentobarbital gilt als geeignetes Medikament, das wird im Ausland verwendet. Darauf gibt es in Deutschland nach wie vor keinen Zugang. Ja, also früher haben wir das Medikament auch nicht genannt, weil sie nie wussten, ob Menschen da nicht versuchen, irgendwo sich in China irgendwas zu besorgen, im Internet oder was, ja, oder auf welchen dubiosen Wegen auch immer. Wir wollen ja gerade, dass die Menschen sich in professionelle Hände begeben, aber inzwischen wird das Thema Zugang zu Natriumpentobarbital, das wird in den Medien einfach ohne Unterlass diskutiert, also kann ich es hier auch nennen. Ärzte sind zurzeit gezwungen, das Medikament jedenfalls zu verschreiben, das sie für das Richtige erachten, aber eben jedenfalls nicht das Natriumpentobarbital.
Gibt es denn gewisse Voraussetzungen, die, wie Sie gesagt haben, Suizidgewillte erfüllen müssen, um quasi diese Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen?
Gesetzliche Voraussetzungen gibt es überhaupt keine. Sie müssen natürlich den Arzt überzeugen. Und Ärzte sind nicht verpflichtet, Ihnen zu helfen. Also Sie haben keinen Anspruch auf Mitwirkung an einem Suizid. Also Sie haben keinen Anspruch darauf, dass Ihnen jemand die Hilfe leistet. Es ist nur so, dass jemand, der Ihnen Hilfe leistet, eben nicht mehr bestraft werden kann. Ja, aber ein Arzt, der kann Ihr Ansinnen auch ablehnen, wenn Sie ihn eben um Hilfe bitten und wenn Sie ihn eben entsprechend auch um die Rezeptierung des geeignetsten Medikaments eben bitten. Also diese Freiverantwortlichkeit, die wird der Suizidhelfer und die wird auch der Arzt üblicherweise vor der Begleitung prüfen, einfach um selbst auf der sicheren Seite zu sein und sagen zu können, also wir haben unsererseits wirklich alle Prüfansprüche, die man an uns stellen kann, haben wir erfüllt. Ja. Und üblicherweise prüfen die Ärzte eben, ob der Suizidwunsch, ob er dauerhaft ist, also dass es keine Laune ist, die hier jemand mal hat und ob tatsächlich der Entschluss auch höchstpersönlich ist, ob jemand nicht unter Druck gesetzt wird und ob nicht irgendeine Einflussnahme von weiteren Personen vorliegt.
Können denn durch diese Prüfverfahren so spontane Kurzschlussreaktionen seitens der Patienten ausgeschlossen werden?
Das ist ja genau das, was die Ärzte in aller Regel prüfen. Ist der Entschluss wirklich auf Dauer angelegt? Was für einen Reflexionsprozess hat die entsprechende Person hinter sich? Verfügt sie über alle relevanten Informationen, die man braucht? Also ist das wirklich informiert, was sie da tut und was sie dort entscheidet? Es gibt keine feste Frist, die dafür irgendwo formuliert wäre. Und das würden wir auch verhindern wollen, dass es eine feste Frist für die Ärzte gibt. Aber ein Arzt schaut sich den Patienten eben so lange an und trifft ihn auch natürlich auch immer wieder auf ein Gespräch so lange, bis der Arzt sich seinerseits sicher ist. Also im Endeffekt verantwortet es der Arzt.
Angenommen jetzt, diese Prüfung würde dann eben nicht als zulässig erachtet werden. Mit welchen Strafen müsste denn ein Arzt oder eine Ärztin dann rechnen?
Ui, also angenommen, der Arzt hat wirklich hier eine schwere Pflichtverletzung begangen. Ja, also im schlimmsten Fall natürlich eine fahrlässige Tötung. Ja, also Mord wahrscheinlich nicht, aber da hatten wir eben jetzt keinen Präzedenzfall. Also aus jüngerer Zeit sowieso nichts mehr. Da müssen wir einfach warten, ob sowas irgendwann mal passiert.
Wie lange dauert es denn dann zum Beispiel von dem ersten Beschluss, den man dann persönlich fasst, bis zur tatsächlichen Durchführung?
Ja, also ich würde sagen, mit 3 Monaten sollten Sie rechnen.
Gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, aus denen man dann wählen kann?
Es gibt Medikamente, die Sie natürlich durchaus auch schlucken können. Die sind aufgelöst, die sind flüssig dann entsprechend. Und es gibt Medikamente, die Sie sich intravenös zuführen. Das Natriumpentobarbital, wie gesagt, das ist ein orales Medikament. Allerdings ist es so, dass Dignitas Deutschland derzeit eigentlich, ja, also soweit ich informiert bin, mit allen Ärzten gemeinsam sich üblicherweise auf eine intravenöse Methode verständigt.
Kann ich das dann aber zu Hause durchführen oder muss ich dann dazu irgendwo hingehen?
Nee, das ist ja das Schöne, Sie müssen nicht mehr in die Schweiz oder und eben auch sonst nirgends hinfahren, sondern man kann das eben bei Ihnen zu Hause machen, an dem Ort Ihrer Wahl natürlich. Ja.
Ist es denn so, dass Ärzte dafür auf Ihrer Website zum Beispiel Werbung machen dürfen?
Also wir machen keine Werbung. Ich würde es jetzt auch keinem Arzt empfehlen, dafür wirklich Werbung zu machen. Sehen Sie, das ist ein Thema, das wird ja auch im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch diskutiert. Ab wann ist es eine Werbung, die anpreisend wirkt und die den Leuten auch in irgendeiner Art und Weise nahelegt, es sei ein attraktives Angebot, das man annehmen sollte? Oder ist es lediglich eine Informierung darüber, es gibt uns und diese Möglichkeit existiert und man sollte es unter all den Wahlmöglichkeiten, die man hat, eben auch berücksichtigen. Und der Übergang ist fließend. Und wenn Sie es mit böswilligen Leuten zu tun haben, die das nicht gerne sehen, diese Suizidhilfe, dann handelt es sich auch ruckzuck das Problem ein, dass irgendeine Informierung, dass die mal schnell als Werbung versucht wird darzustellen. Wir wollen ja auch nicht unbedingt, dass die Menschen sich für einen Suizid entscheiden. Wir wollen nur, dass die Menschen keine gefährlichen Eigenversuche machen. Aber wir warten selbstverständlich, dass Menschen auf uns zukommen und nicht umgekehrt.
Wie viele Fälle hatten Sie denn in einem Jahr oder kann man das pauschalisieren?
Ich habe die Zahlen nie so gerne genannt. Ich nenne sie Ihnen gleich, aber ich sage Ihnen eben, warum ich die Zahlen nicht so gerne nenne. Also es ist ja so, wir haben es hier mit einem Menschenrecht zu tun, bei denen eben viel auch von irgendwelchen Moralisten thematisiert wird, ob das verboten sein sollte, ob es erlaubt sein sollte etc. Also wenn wir sagen, wir haben es mit Menschenrechten zu tun, dann kann eigentlich von der Anzahl, wie häufig das vorkommt, kann eigentlich nicht abhängig sein, ob wir als Gesellschaft sagen, wir wollen das eben als Phänomen zulassen oder wir wollen es eben versuchen zu unterdrücken. Und es gibt aber natürlich einige, die sagen, schau mal, wie viele das sind und wie steil auch das zunimmt etc. und versuchen daraus abzuleiten, dass es sich um ein gefährliches Phänomen handeln würde, dem man irgendwie mit Verboten begegnen müsste. Ja, so. Also, so viel ich mitbekommen habe, ist es wohl bei allen Organisationen, die das leisten in Deutschland, ist die Zahl jetzt circa um die 100 oder knapp über 100 seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vor ziemlich genau 2 Jahren.
Ich hätte jetzt auch eine viel höhere Zahl erwartet oder dass Sie sagen 100 pro Monat. 100 innerhalb von knapp 2 Jahren erscheint mir jetzt gar nicht so viel.
Was wir natürlich sehr häufig hatten, sind Menschen, die sich die Bestätigung besorgt haben bei uns, dass ein Arzt ihnen sofort helfen würde, wenn sie die Hilfe abrufen. Diese Fälle hatten wir sehr häufig. Und dass im Endeffekt, dass es dann doch so häufig nicht in Anspruch genommen wurde, das zeigt uns eben ganz klar, dass die Gewissheit an sich den Menschen schon einen inneren Seelenfrieden gibt und sie dann in Ruhe auch auf natürliche Weise versterben können.
Aber ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass ich alte oder gerade schwer kranke Leute vielleicht so ein Stück weit unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie wissen, dass es so diese Option gibt, dass sie dann denken, ja, jetzt muss ich hier meinem Leben ein Ende setzen, weil meine Angehörigen vielleicht sonst das als Last empfinden. Wie sind da so Ihre Erfahrungen aus der Realität?
Es gibt ja solche Begriffe wie Erbschleicher, ja, und es mag sicherlich, also man mag sich das ja gar nicht vorstellen, aber es mag sicherlich Familien geben, in denen ein Mobbing stattfindet und in dem ältere Familienmitglieder unter Druck gesetzt werden. Es gibt dazu keine empirischen Zahlen. Wir wissen nicht, wie groß dieses Phänomen ist. Man kann nur sagen, wer das tut, wer auf einen älteren Menschen entsprechend einwirkt und ihn in den Tod treibt, der erfüllt Straftatbestände. Und wenn es entsprechend bewiesen werden kann, dann bringt er sich natürlich damit in Teufels Küche, zum Glück. Ja, sowas gehört natürlich hart bestraft. Aber also wir erleben tatsächlich eher das Gegenteil. Also die Menschen, die uns anrufen, die sagen dann oftmals, oh, zum Glück kann ich mit Ihnen da mal ganz offen drüber sprechen. Weil, also wenn ich das in meiner Familie thematisieren würde, mir würde so viel Empörung entgegengeschlagen. Ne? Also wie kannst du denn über sowas nachdenken? Ne? Wir lieben dich, sind wir dir nicht genug, tun wir nicht alles, was du brauchst und die Kinder brauchen noch ihre Großmutter, ihren Großvater, ne? Und überhaupt, stell dir mal vor, wir machen das oder du machst das, was soll denn der Pfarrer in der Kirche und so weiter, was soll der vor uns halten und die Nachbarn und so. Es gibt ältere Menschen, die sich genau solche Sorgen eben machen.
Ja, es ist ein sehr persönliches, sehr emotionales Thema. Bekommen Sie dann auch oftmals Post oder Nachrichten von den Angehörigen, die sich eben über die Entscheidung ihrer Angehörigen dann ärgern oder die das nicht nachvollziehen können?
Oh, das, natürlich der Schweizer Verein hat ja viel mehr Erfahrung als wir und da habe ich mal in der Vergangenheit immer mal wieder ganz, ganz selten so Geschichten gehört. Deswegen ist das eine ganz wichtige Frage auch, die wir sofort stellen. Ja, wenn wir jemanden neu kennenlernen oder wenn ein Mitglied, das schon lange bei uns ist, plötzlich mit einem Gesuch an uns herantritt, eine der ersten Fragen, was sagen dann ihre Angehörigen dazu? Sind die eingeweiht, sind die nicht eingeweiht? Wir haben auch lange Zeit, haben wir die Angehörigen nach dem Versterben unseres Mitglieds dann oftmals auch ganz in Ruhe gelassen. Ja, weil wir sagten, aus Pietätsgründen gehen wir nicht auf die Angehörigen zu, sondern wenn die Angehörigen nochmal Fragen an uns haben, dann beantworten wir die gerne, aber wir lassen die Menschen in Ruhe. Wir haben jetzt allerdings häufiger festgestellt, dass es den einen oder anderen Angehörigen gibt, der gerade anschließend oftmals nochmal Fragen hat. Und also wir fragen dann auch selber aktiv inzwischen häufiger mal nach, ob Interesse noch an weiterem Austausch ist. Ja? Und dann bleiben wir auch manchmal im Kontakt mit dem einen oder anderen Angehörigen.
Sollte man dann aber auch eher aus Rücksicht auf die Angehörigen auf den selbstbestimmten Tod verzichten?
Ja, jetzt bringen Sie einen Sollen ins Spiel. Also wir sagen niemandem, was getan werden soll oder was unterlassen werden soll. Wir geben da auch keine altklugen Ratschläge. Ich habe beispielsweise selbst erlebt am eigenen Leib, dass mein Vater sich für Suizid entschieden hat, als ich 14 Jahre alt war. Und er war damals 38. Der ist nicht zu einer Suizidhilfeorganisation gegangen, sondern er hat eben einen gefährlichen Eigenversuch unternommen, der funktioniert hat, der auch hätte schief gehen können. Er ist aus einer großen Höhe, ist er runtergesprungen von einem Aussichtsturm. Also abgesehen jetzt natürlich von der ganzen Trauerbewältigung, mit der ich dann als 14-Jähriger konfrontiert war, was eben eine interessante Erfahrung für mich. Ein Pfarrer hat bei mir an der Wohnungstür geklingelt, der wollte sich mit mir unterhalten. Ja, und er hat mir dann irgendwie erzählt, ja, also du musst dir nicht einreden, dass du irgendwie schuld bist oder sowas. Ne? Und also ich dachte mir, wie kommt der auf die Idee, dass ich da jetzt schuld sein soll? Ne? Ja, also überhaupt, das ist ganz schön egoistisch von deinem Vater gewesen. Der hat dich jetzt alleine gelassen. So, ne? Und auch das hat mich irritiert. Ne? Also dachte mir, ja, was meint er denn, dass mein Vater, wenn er nicht mehr leben möchte, eine Pflicht hat, weiterzuleben, damit ich versorgt bin oder nicht alleine bin oder wie auch immer. Also das heißt, sein Leben würde rein darauf reduziert werden, dass er als Vater für mich irgendwie Sorge zu tragen hat. Fand ich ganz fürchterlich. Interessanterweise kam ein paar Tage später noch ein Psychiater, der hat auch an meiner Tür geklingelt und hat mir eigentlich genau das Gleiche erzählt. Ja? Und also dann so zu erleben, wie stark manche Erwachsene damals eben in Pflichtkategorien denken. Du musst jetzt dies und du musst jetzt das. Und wenn du eine selbstbestimmte Entscheidung triffst, ist das egoistisch. Das hat mich damals sehr irritiert.
Inwiefern machen Sie das bei Dignitas jetzt anders?
Also solche Dinge erzählen wir den Menschen natürlich nicht. Also wir erleben wenig Streit. Und also einem Menschen, der sterben möchte oder gestorben ist, dann irgendwie Pflichtverletzungen oder Egoismus und so weiter zu unterstellen, das sind irgendwelche theoretischen Diskussionen von irgendwelchen Moralisten, aber in der Praxis erleben wir es kaum mehr eigentlich.
Lassen Sie uns jetzt nochmal auf die Seite der ÄrztInnen schauen. Wie wurde denn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja in der ÄrztInnenschaft aufgenommen?
Wir haben einen sogenannten Selection Bias, wenn ich das auch als Wissenschaftler mal so sagen darf. Wir sprechen natürlich mit Ärzten, die für die Thematik aufgeschlossen sind und die teilweise wirklich froh sind, ja, die auch von vielen schlimmen Schicksalen von Patienten erzählen können, die keine Suizidhilfe in Anspruch nehmen konnten, ja, für die sie sich gewünscht hätten, dass das Urteil ein bisschen früher gekommen wäre. Und wir haben ab und zu auch mal erstaunliche Reaktionen bekommen, ja, wo wir gemerkt haben, oh, wir haben was mit Ärzten zu tun, die da sehr reserviert sind bei dem Thema oder auch sehr ablehnend reagieren. Aber die meisten Ärzte haben uns eigentlich recht neutral zu verstehen gegeben, dass das für sie nicht in Frage kommt. Und andere Ärzte wiederum, die waren aufgeschlossen.
Das heißt, die Ärztinnen haben auch keine Pflicht, diesen assistierten Suizid durchführen zu müssen.
Ja, das ist ganz wichtig. Ärzte müssen das nicht machen.
Jetzt frage ich mich noch, ist die Ärzte, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, müssen ja diesen hippokratischen Eid schwören, also eben diesen Schwur, ja das Leben zu erhalten. Das steht ja jetzt in gewisser Weise im Widerspruch mit dem Tod. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, inzwischen müssen sich Ärzte irgendwie an die Einhaltung der Genfer Konvention oder sowas müssen sie sich verpflichten. Und das ist also, die Inhalte dort sind nicht nur abweichend von dem Hippokratischen Eid in vielen Dingen, sondern sie sind auch, der Inhalt ist manchmal auch der gegenteilige inzwischen. Ne? Also dieser Hippokratische Eid, das ist natürlich ein sehr altes Relikt.
Der Arzt und Medikamente und so weiter, das kostet ja sicher auch einiges. Inwiefern können jetzt die ÄrztInnen und Organisationen quasi mit dem Tod Geld verdienen?
Wenn Sie als Arzt irgendwie auch außerhalb der Kassenleistungen und so weiter und auch mit Dingen, die nicht unmittelbar die Gesundheit betreffen, wenn Sie da Geld verdienen wollen, werden Sie halt plastischer Chirurg. Aber Suizidhilfe leisten fällt bestimmt nicht darunter. Also ich habe selber mal einen Freund von mir, der eben Arzt ist. Ich habe ihn mal gefragt, sag mal, willst du das machen? Und er hat mir dann klar aufgezeigt, schau mal, ich habe Hunderttausende von Euro Schulden aufgenommen, um meine Praxis zu finanzieren. Und ich stehe als Arzt unter einem gewissen kaufmännischen Druck. Und ich habe mir mal ausgerechnet, dass der Zeitbedarf für einen Menschen, der sterben möchte, größer ist als für andere Patienten üblicherweise. Ich würde aber nicht anders abrechnen. So, und in dem Moment, wo andere Patienten auf ihren Termin warten müssten, weil ich jemand dazwischen schieben müsste, der Suizidhilfe möchte, also in dem Moment zahle ich im Grunde genommen als Arzt, ja, zahle ich eigentlich drauf. Froh, wenn das Kollegen machen. Aber wenn ich das nicht machen muss, das kann man keinem Arzt natürlich verdenken, dass er solche Überlegungen natürlich hat.
Wie teuer ist es denn, wenn ich jetzt selbstbestimmt sterben möchte?
Meistens läuft es auf ca. 3.000 Euro hinaus, die tatsächlich wir als Verein als Kosten erheben. Neben diesen 3.000 Euro fällt eben tatsächlich die Leistung des Arztes noch an. Und da ist es so, dass wir meistens gar nicht so genau wissen, was da besprochen, was da verhandelt und was da vereinbart wird.
Jetzt ist es ja schon eine teure Sache, sage ich mal, mit mehreren tausend Euro. Das kann sich jetzt auch nicht jeder leisten, oder?
Also das sind ja Pauschalbeträge, wenn wir sagen 3.000 Euro. Wir rechnen da jetzt nicht jedes Zugticket eines Freitodsbegleiters oder sowas, rechnen wir da nicht im Detail einzeln ab. Das heißt, was eben dann überbleibt, das kommt in einen Fonds bei uns. Und wenn der Fonds voll ist, dann können wir tatsächlich auch einer mittellosen Person, die an uns herantritt, können wir einer solchen Person auch eine Freitodbegleitung dann finanzieren. Sie können Qualitätsstandards natürlich nur einhalten, wenn Sie Menschen haben, die das Ganze professionell natürlich machen, hauptberuflich machen. Und wenn diese Menschen natürlich auch anständig bezahlt werden, das ist wichtig. Ja. Also ich habe schon gesagt, das ist nichts, womit ein Arzt reich werden würde, selbst wenn er dort Mondpreise ausrufen dürfte. Ich meine, der Betrag ist aber wirklich meistens notwendig.
Können Sie sich denn auch vorstellen, dass diese Sterbebegleitung dann vielleicht auch mal irgendwann eine Kassenleistung wird, also von der Krankenkasse übernommen werden könnte?
Natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sogar irgendwie eine Sache ist, die direkt steuerfinanziert ist. Da gibt es Argumente. Möglich ist das alles.
Würden Sie das gutheißen?
Also für die Finanzierung des Vereines ist es jetzt eigentlich nebensächlich, ob die Person das selbst bezahlt oder ob es die Kasse bezahlt. Natürlich ist es so, dass sie wahrscheinlich mehr Menschen auch helfen könnten, wenn das eben über die Kasse oder in irgendeiner Art und Weise über eine Solidargemeinschaft finanziert würde. Das ist natürlich plausibel. Die Frage, ob man das wiederum der Solidargemeinschaft zumuten kann, das ist eben eine andere. Und dazu haben wir als Verein so eigentlich keine Position. Also wir sagen jetzt nicht, die Kassen müssen das gefälligst bezahlen.
KritikerInnen meinen ja auch oft, dass durch eben selbstbestimmtes Sterben der Suizid ja zur Selbstverständlichkeit wird. Wie stehen Sie da als Verein dazu?
Wir würden uns wünschen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine selbstbestimmte Entscheidung über eine höchstpersönliche Angelegenheit, dass die zu 100% akzeptiert wird. Das heißt, wenn jemand als Homosexueller heiraten möchte oder wenn eine junge Frau, die unfreiwillig schwanger wurde, die Schwangerschaft abbrechen möchte, wenn wir sagen, das sind alles Menschenrechte in der liberalen Gesellschaft, dann ist eigentlich egal, wie oft das vorkommt. Jedenfalls ist es für die Frage, soll sowas verboten werden oder soll es erlaubt bleiben, darf es keine Rolle spielen. Aber natürlich wünscht man sich, dass Menschen ihr Leben natürlich ohne Krankheit und ohne Probleme, ohne Leid bis zum Schluss auskosten können. Und dann wird auch kaum jemand in Erwägung ziehen, früher durch Suizid aus dem Leben zu scheiden. Wir haben es mit leidenden Menschen zu tun.
Gibt es denn auch Möglichkeiten jetzt, wenn ich meinen letzten Willen eben festhalten möchte, wenn ich sagen möchte, ja, ab einem gewissen Punkt, wenn ich so schwer krank bin, möchte ich, dass das für mich organisiert wird?
Also ganz klassisch ist ja der Fall wirklich Demenz, dass jemand vorausverfügt für den Fall seiner Demenz, was im Fall seiner Demenz eben dann mit ihm passieren soll. Und das ist im Moment eben noch sehr problematisch, weil der Anspruch besteht, dass eben jemand in dem Moment, wo die Entscheidung verwirklicht werden soll, in dem Moment soll er auch in der Lage sein, tatsächlich darüber auch zu befinden, ob er es möchte oder ob er es nicht möchte. Ja? Das heißt, eine Vorausverfügung zurzeit funktioniert das nicht so, wie wir uns das wünschen. Also jemand muss tatsächlich im Zeitpunkt der Verwirklichung muss er in der Lage sein, diese Entscheidung zu treffen. Sonst es wird eben unterstellt, dass ich seine Meinung geändert haben könnte.
Abschließend noch die Frage, wie zufrieden sind Sie denn mit der aktuellen Regelung, beziehungsweise wo sehen Sie noch Handlungsbedarf?
Also wir haben eine wunderbare liberale Situation und wir werden diese Situation verteidigen. Und wir haben sogar hin und wieder mal Telefonanrufe aus dem Ausland, wo es dann eben heißt, also früher bin ich ja mehr in die Schweiz gefahren, aber macht es nicht inzwischen mehr Sinn, nach Deutschland zu fahren? Also wir würden uns wünschen, dass die Journalisten das klarer formulieren würden und klarer transportieren würden, dass wirklich Suizidhilfe in Deutschland absolut erlaubt und absolut möglich ist. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass das geeignetste Medikament in Deutschland, dass das eben jetzt noch unter das Betäubungsmittelrecht fällt. Humanmediziner dürfen es für die Suizidhilfe zurzeit eben nicht rezeptieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich hier mal noch was ändert. Aber abgesehen davon freuen wir uns eigentlich eher, wenn die Rechtslage wirklich so bleibt, wie sie im Moment ist.
Vielen Dank, Herr Willett, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich gerne mit Ihnen unterhalten.
Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
H2 Radio.
H2 Radio.
Das Campus Radio.